SWR 2 Lesenswert Magazin.
Jetzt springen wir gute 100 Jahre zurück ins Jahr 1913 und zwar ins Zweistromland, also nach Mesopotamien, mitten im heutigen Irak. Dort waren zu Anfang des 20. Jahrhunderts etliche Archäologentrupps aktiv. Engländer, Franzosen, Deutsche. Sie gruben Ninive aus, Assur, Uruk und auch Babylon. In Babylon arbeitete Robert Koldewey, Bauforscher und Architekt, unterwegs im Auftrag der Deutschen Orientgesellschaft. Wer ihn noch nicht kennt, kann ihn nun kennenlernen, und zwar im Roman Babel von Kena Kusanit. Darüber möchte ich nun ausführlich sprechen mit der Autorin und ich freue mich sehr, dass sie aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Kusanit.
Guten Tag, hallo.
Ja, ein Roman über Ausgrabungen im alten Babylon, das ist ja wirklich ein ungewöhnliches Thema und das ist auch irgendwie ein ungewöhnliches Setting. Also für Sie vielleicht nicht, denn Sie haben ja Altorientalistik und Ethnologie studiert. Aber für viele Hörer und Leser ist das sicherlich schon etwas Neues. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen uns zuerst einmal ein bisschen mit in diese historische Situation. Also was genau tat der Grabungsleiter Robert Koldewey denn dort in diesem Babylon, das so lange schon verschüttet war, damals zu Anfang des 20. Jahrhunderts?
Ja, er tat vor allem etwas, was seinen Auftraggeber nicht so richtig gefallen hat. Und zwar wollte er die Stadt, die 10 Quadratkilometer groß ist, insgesamt freilegen, archäologisch ausgraben. Und zwar Stein für Stein. Und das war nicht so gern gesehen in Berlin, da die deutsche Nation gern jetzt mit den Briten, mit den Engländern, mit den Franzosen mithalten wollte, was die Trophäenjagd anging. Der Kaiser wollte gerne Funde in seinen Museen ausstellen. Und es gab da so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen den Franzosen, Engländern und dann auch den Deutschen, die jetzt so als plötzlich junge Nation diese Bühne der großen Politik betreten hatten und einfach jetzt auch mithalten wollten, was große Funde anging, die man halt dann präsentieren konnte in den Museen und damit, ja, also sozusagen als Ausgräber der Wiege der Zivilisation wie auf so eine Art Thron stellen konnte. Man hatte die Wiege der Zivilisation entdeckt. Und Robert Koldewey wollte sozusagen die Stadt freilegen, obwohl er eigentlich auf Trophäenjagd gehen sollte und auch Tontafeln entdecken konnte, auf die Philologen in Berlin warteten, damit sie endlich übersetzen konnten.
Ja, Sie sagen Trophäenjagd und dass da viele Nationen beteiligt waren. Warum rissen sich da plötzlich alle eigentlich um diese altorientalischen Schätze? Wann ging das los und warum?
Das setzte ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Das hat viel mit dem Aufkommen der Fotografie und Kartografie zu tun. Plötzlich sah man vor allem im British Empire, was eigentlich alles so versammelt war, was es an Kolonien gab und dass es überhaupt fremde Kulturen gab. Also das sah man plötzlich vor sich und hat aufgrund dieser Fremdheit und Exotik ein Interesse entwickelt, das sich dann so niedergeschlagen hat, dass man einfach Forscher losgeschickt hat, die das Ganze einfach als exotische Spezialität nach Hause gebracht haben. Und dort wurde es einfach ausgestellt. Und ja, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass man die eigenen Wurzeln erkunden wollte. Also damals gab es ja diese Vorstellung des Evolutionismus, dass die Menschheit sich nach verschiedenen Stufen entwickelt hat. Und man stellte sich vor, dass man selbst die höchste Stufe einnahm und wollte dann einfach erkunden, wie man selbst einmal gewesen ist.
Und der Robert Koldewey ließ viele Kacheln vom Ischtar-Tor nach Berlin verschiffen. Also das Ischtar-Tor ist eines der Stadttore von Babylon gewesen. Und er ließ auch Teile der Prozessionsstraße verschiffen. Die sind heute im Berliner Pergamonmuseum zu sehen. Also man hat sie gleich vor Augen, also dieses Stadttor, diese blauen und gelb lackierten Kacheln mit den eingelassenen Tierfiguren. Die wurden damals ja in diesen Jahren um 1913 in Babylon abgeschlagen, ne, und dann in Kisten verpackt und dann eben nach Deutschland gebracht. Und Sie beschreiben das in Ihrem Roman auch sehr anschaulich. Das ist eben das Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Krieg liegt irgendwie schon in der Luft. Drängte da die Zeit?
Zunächst ist es so, dass sie über die Jahre so eingesammelt wurden, die Bruchstücke der Ziegelfragmente. Die Mauern wurden ausgegraben und alles, was am Boden lag, das waren Bruchstücke der letzten und aus Koldeweys Sicht schönsten Schicht dieses Ischtar-Tors und der Prozessionsstraße. Also diese schönen blau glasierten Ziegel mit diesen Relieffiguren, das war die letzte Schicht. Das war die Nebukadnezar sozusagen, seine Version des Ischtar-Tors und des Thronsaals und der Prozessionsstraße. Und die lagen alle in Trümmern am Boden. Die mussten nur eingesammelt werden und in Kisten verpackt und wurden auch schon 1904 losgeschickt und Genau, wie Sie schon sagen, 1913 gab es 500 Kisten, die sich im Grabungshaus stapelten und irgendwie nach Berlin mussten. Und es wird ja im Roman beschrieben, wie er so langsam doch mitbekommt, es könnte jetzt Krieg ausbrechen und wie er doch das Bedürfnis bekommt, diese Kisten doch nach Deutschland zu verschiffen, obwohl er eigentlich reiner Wissenschaftler ist und eigentlich die Erkenntnis ihm mehr bedeutet als jetzt irgendwelche Funde.
Dann bricht der Krieg bald aus, nicht in Ihrem Roman, aber irgendwann eben doch, das wissen wir. Ja. Und wie wirkt sich dieser Krieg dann auf die Grabungen aus, also rein historisch betrachtet? Die Briten marschieren ja 1917 in Bagdad ein.
Mhm. Es ist dann so, dass sie tatsächlich die Grabung überstürzt verlassen müssen. Und es wurde aber vorher vereinbart mit Gertrude Bell,
einer englischen Forschungsreisenden,
die wir jetzt ja auch jetzt über den Film von Werner Herzog kennengelernt haben.
Sagen Sie kurz den Titel?
Queen of the Desert. Das war so ein auch kritisch besprochener Film. Der ist ja bei einem breiteren Publikum bekannt geworden. Genau, eine Orientreisende, eine Archäologin, Diplomatin. An entscheidender Stelle bestimmt sie das Schicksal dieser Region, da sie einfach sich auskennt, da sie sämtliche Stämme und Scheichs mit denen bekannt ist. Robert Kolleweyer und Gertrude Bell sind miteinander befreundet und sie sorgt letztendlich dafür, dass das Grabungshaus bewacht wird, dass es geschützt ist, dass die Kisten gut verpackt sind, dass ein Dach gebaut wird und dass sozusagen die Kisten dort verbleiben, bis sie irgendwann wieder ausgehändigt werden können. Dafür sorgt sie und das funktioniert ja dann irgendwann auch 1926, glaube ich.
Ja, sehr anständig. Kommen wir zurück zu Robert Kolleweyer und zu seinen Ausgrabungen eben noch in Babylon. Wir zoomen jetzt einfach mal heran und erleben ihn zu Anfang Ihres Romans Babel. Nämlich wir erleben ihn mit Bauchschmerzen. Er sitzt in seiner Unterkunft in Babylon und befürchtet eine Blinddarmentzündung, was ziemlich gefährlich ist dort an diesem Ort ohne Ärzte. Deswegen liest er in dem Buch Grundriss der inneren Medizin. Ist er eigentlich wirklich sehr krank oder ist er auch ein bisschen ein Hypochonder?
Beides in der Situation, denke ich. Aber er liest nicht das Buch. Er weiß schon, was da drin steht und vermeidet es eher, dieses Buch zu lesen. Und beschließt letztendlich ja auch das Gegenteil zu tun, was empfohlen wird medizinisch. Dann ja noch weitere Folgen nach sich zieht.
Empfohlen wird, zu liegen und sich nicht zu bewegen.
Genau.
Der geht dann später innerlich noch aus.
Auch nicht innerlich. Er bewegt sich und bewegt sich auch innerlich.
Ja, er bewegt sich, genau. Ja, ja. Genau. Ja, wir wollen mal hören, wie Ihr Roman klingt. Und ich schlage vor, dass Sie eine kleine Passage vorlesen. Und zwar das Stück, in dem eben Robert Kolleweyer mit seinen Bauchschmerzen in seinem Zimmer sitzt und ja runter auf die Stadt schaut, die er ausgräbt.
Okay. Was Kolleweyer mittlerweile alles vor und auf sich gestapelt sah, die Briefe, das Foto einer Gruppe kleiner Kinder am Ufer des Euphrats, von denen es im Übrigen mehrere gab, diese aber zu gut und vor allem zu weit weg an diesem, wenn auch kleinen Zimmer versteckt waren. Ein Zimmer, das ja eigentlich eine Kammer war. Zwischen den Briefen Notizhefte aller Art mit Skizzen, Routenzeichnungen, stenografierten Duplikaten selbstverfasster Briefe, Gedanken, Ideen, Zusammenhängen, die Kolleweyer während seiner Lektüren einfielen. Umschläge und lose Zettel, Papierbögen und Liebermeisters Grundriss der inneren Medizin. Grundriss. Kolleweyer sagte das Wort vor sich hin. Grundriss. Er sah in den Raum, in diese Kammer hinein, auf ihre mit Gips verputzten Wände. Er sah nach oben, dem Rauch der Pfeife nach, sah die unbearbeiteten Palmstämme, über denen die seit Jahrtausenden für Palmholzdeckenkonstruktion verwendete Schilfmatte lag. Darüber befand sich der Lehmschlag des Daches, auf das Kolleweyer manchmal hinaufkletterte, über eine Treppe, unter der sich ein Teil seines Zimmers befand, die Nische aus Liege und Fenster. Wenn er auf das Dach kletterte, dann sehr schnell, sein weißer Leinenanzug wehte und dann hauptsächlich, um sich darauf zu stellen und zu schweigen und nach unten in den Hof zu sehen, wo jemand aufgrund einer orientalisch aufgezogenen Kleinigkeit jemand anderen gerade zu erschießen drohte. Die Drohung allein erzeugte nicht viel Lärm, bildete sich nicht, wenn einer sein Gewehr nur leicht berührte, sogleich eine gewisse Anzahl Personen, die sehr schnell und lautstark und ebenso auf ihr Gewehr verweisend, sich hinter die eine oder andere der streitenden Parteien gruppierte. Kolleweyer schaute dann unbewegt auf sie herab. Er war ein in die Landschaft hineingezeichnetes Bild der Draufsicht, Übersicht, Aufsicht, das aus dem Nichts erschienen war. Regungslosigkeit als Mittel, Regungen zu unterbinden, Ruhe zu erzeugen, sämtliche Hitze in einem flatternden Gewand aufzunehmen. Auf dem Dach funktionierte das, unter dem Dach nicht. Etwas einen Grundriss nennen, einen Grundriss der inneren Medizin. Etwas Inneres musste etwas Äußeres haben, es sei denn, es war gerissen und in sich zusammengefallen. Einen plastischen Körper zur Fläche gemacht, einen Grundriss gemacht und alles praktisch zusammengefaltet, gebunden, verpackt und wieder zu einem Körper gemacht. Diesen Körper aufgeschlagen und zugeschlagen. Das Buch. Etwas, das man schlägt, damit es sich öffnet und schlägt, damit es sich schließt. Auch vom Turm zu Babel war allein ein Grundriss geblieben, nach Jahrhunderten des Neubaus, Umbaus und Abbaus. Und sein Name, der sich auf den Standort des Turmes bezog, Babylon. Anfang des 20. Jahrhunderts erinnerte an Babylon einzig ein Hügel, der sich aber nicht in der Stadt selbst, sondern an einem ihrer nördlichsten Ausläufer befand und dort in einer in jedem Sinne randständigen Existenz ihren Namen bewahrt hatte, Babil. Ein überwachsener Schutthaufen, beziehungsweise der Sommerpalast Nebukadnezars, beziehungsweise der letzte Sitz des letzten Herrschers Alexander des Großen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war eine kurze Lesepassage von Kena Kusanet aus ihrem Roman Babel. Frau Kusanet, Sie haben ja ganz offensichtlich viel recherchiert. Also Sie haben nicht nur umfassende Kenntnisse zu den Grabungen und auch zur Vorgeschichte der Stadt Babylon. Sie kennen auch Robert Koldeweis Gewohnheiten gut und Sie zitieren zum Beispiel aus seinen Notizbüchern. Sind Sie denn in Ihrem Roman sehr nah am historischen Robert Koldewey geblieben oder ist Ihr Koldeweis eine ja ganz und gar fiktive Figur?
Ja, also ich bin schon sehr nah an ihm dran, würde ich sagen. Also ich wollte ihn gerne so zeigen, wie ich ihn erfahren habe, als ich seine Briefe gelesen habe, seine hunderte, tausende Briefe gelesen habe von ihm. Er ist ein Hypochonder, das mag ich sehr an ihm. Er ist ein Überblicksfanatiker. Er möchte gerne in einer Zeit, in der alles miteinander vernetzt ist, in der das Wissen explodiert, einfach den Überblick behalten. Das ist ja ähnlich in unserer Zeit heute auch so. Und das schafft er nicht. Und daran zerreibt er sich ein bisschen. Das wollte ich gern zeigen. Aber ich mag auch sehr gern seinen Forschergeist und seine Experimente, die er veranstaltet.
Robert Koldeweis stammt aus Blankenburg im Harz. Das ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, so knapp 20.000 Einwohnern, gehört heute zu Sachsen-Anhalt. Und Sie kommen auch aus Blankenburg, zufälligerweise.
Zufälligerweise
wurden Sie 1979 geboren. Begleitet Koldeweis Sie denn schon Ihr ganzes Leben lang, so als berühmter Sohn der Stadt? Oder wann haben Sie ihn entdeckt?
Witzigerweise ist es so, dass wir beide, glaube ich, nur so 2-3 Jahre in der Stadt gelebt haben und dann weggezogen sind und dass wir beide immer wieder zurückgekehrt sind zu unseren Großeltern und dann uns in der Stadt rumgetrieben haben und auf die Teufelsmauer geklettert sind, die da neben der Stadt entlang führt. Und da gibt es 2 kleine Hügel, die heißen Großmutter und Großvater und da haben wir uns beide tatsächlich immer draufgesetzt und auch gerne die Stadt skizziert. Das ist sehr seltsam, aber ja, so ist es gewesen. Ich habe es aber erst... Ich weiß nicht, wann ich es erfahren habe. Ich im Studium, denke ich, bin ich erst darauf gestoßen.
Ihr Roman ist, ich sag's mal vorsichtig, nicht sehr plotgetrieben. Ja, also wir erleben auf der Handlungsebene eigentlich nur, wie Koldeweis in seinem Zimmer sitzt, wie ihn sein Assistent Buddensieg nervt. Es ist eine hochkomische Gestalt, dieser Assistent, finde ich. Und wie dann die englische Forschungsreisende Gertrude Bell angekündigt wird, sodass sich Koldeweis doch noch aufrafft und rausgeht, um sie dann am Turm zu Babel, der auch eine Rolle spielt im Roman, zu treffen oder sich zumindest in diese Richtung zu bewegen. Eine gewisse Verzücktheit von Seiten Robert Koldeweis in Bezug auf Gertrude Bell schien ich da auch drin mitzulesen. Trotzdem, es passiert nicht so viel. Also dieser Gang durch die Stadt ist ganz toll. Man geht quasi mit durch die Ausgrabungsstätte. Allerdings wird sehr viel nachgedacht in diesem Roman. Koldeweis selbst, der erinnert sich an vieles. Und dann gibt es auch noch einen Erzähler, vielleicht einen personalen Erzähler, der hebt auch oft an zu Reflexionen aller Art. Und da bekommt Ihr Roman passagenweise auch etwas Essayistisches. Was ist das eigentlich für ein Erzähler? Der scheint mir ja ein sehr selbstständiger Denker zu sein.
Ich glaube, es ist so eine Art literarischer Archäologe, der sehr selbstständig sich in den Text aufgemacht hat und ihn so arrangiert hat, ausgegraben hat, wie er das für richtig hielt. Und ich würde sagen, ich hatte kaum Kontrolle über diese Dinge, die er da gemacht hat. Es ist sehr intuitiv abgelaufen, der Prozess des literarischen Schreibens. Also ich wusste, wann es in die richtige Richtung geht und wann es in die falsche Richtung geht. Aber sonst war es doch eine relativ intuitive Angelegenheit.
Ein intuitiver Prozess, der allerdings, finde ich, unheimlich viel Witz hervorgebracht hat. Also das schlägt wirklich Funken. Also wenn Sie zum Beispiel ja die Orientalisierung einzelner Deutscher beschreiben, ja, oder den ewigen Zickenkrieg zwischen den Archäologen und den Philologen bei solchen Forschungsprojekten. Das war wirklich sehr, sehr komisch. Aber warum musste dieser Witz ins Buch oder war das gar keine bewusste Entscheidung von Ihnen?
Ja, das passierte einfach auch in diesem Zusammenhang. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten zu erklären, wie ich tatsächlich vorgehe beim Schreiben. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass es zum Beispiel gar keinen Entwurf gibt zu dem Text, sondern dass der Text selbst sein eigener Entwurf ist und dass er sich selbst erklärt, wenn man ihn liest.
Ich finde, es ist ein sehr intelligentes, ein sehr stilsicheres und auch sehr subtil witziges Buch. Dafür, dass es ein Debütroman ist, ist es echt sehr, sehr erstaunlich. Kena Kusanet, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Wir sprachen über Ihren ersten Roman. Er heißt Babel und er erscheint morgen im Hansa Verlag.